Ja, nochmal guten Morgen zusammen. Ich freue mich, hier zu sein in Mücke. Das ein oder andere Gesicht kennt man aus den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten. Ja, ein spannender Text, eigentlich der Abschluss aus dem ersten Mosebuch, den ich mir vorgenommen habe. So ein Abschluss auch von der Josefsgeschichte. Also eine meiner Lieblingsgeschichten, muss ich ehrlich sagen, im Alten Testament, finde ich eben total spannend, total ereignisreich. Und ich habe es mal so überschrieben mit Ende gut, alles gut. Gott führt durch Scheitern und Schuld hindurch. Wir lesen aus dem 1. Mosebuch Kapitel 50, die Verse 15 bis 21. Weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist und sich jetzt für all das Böse rächt, das wir ihm angetan haben, sagten sie. Deshalb schickten sie Josef folgende Nachricht. Bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt, vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Dann kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, was ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Ja, wie schon gesagt, spannende Geschichte. Josef wird beauftragt für eine ganz wichtige Aufgabe. Durch ihn sollen viele Menschen vor dem Hungertod gerettet werden, auch seine eigene Familie. Die Familie seines Vaters Jakob war ja schon gewachsen und sollte sich weiterentwickeln und weiter wachsen und zum großen Volk werden. Und der Josef in diesem Moment eine ganz wichtige Person mittendrin. Was für ein Auftrag. Und dann bekommt er noch die Gabe, eben diese Vorhaben, die er geträumt hat, auch noch zu deuten. Und so ist er in dieser Phase, sagen wir mal, des Volkes Israels, wenn man das so nimmt, eine ganz, ganz wichtige Person. Aber man spürt auch, der Josef ist charakterlich nicht immer so mitgewachsen, ne? Mit seinen Aufgaben, mit seinem Auftrag. Er war nicht immer in der Lage, mit dem Ganzen richtig umzugehen. Sein Auftrag, seine Berufung machte ihn zunächst stolz und auch arrogant. Und es gab so, man muss sich nicht wundern, Probleme mit seinen Geschwistern, mit seinen Brüdern. Sie haben ihn sogar stellenweise gehasst. Also Josef, ein junger Mann, sehr junger Mann damals noch, mit einer großen Aufgabe, mit einer großen Berufung. Aber dann kommt erstmal alles anders. Er wurde von seinen Brüdern an einen Sklavenhändler verkauft und kommt dann als Sklave in einen ägyptischen Haushalt. In diesem Haushalt verhält er sich immer vorbildlich. Man konnte nichts beanstanden. Er war einfach vorbildlich. Aber dann wollte die Frau seines Vorgesetzten mit ihm schlafen. Er verweigert sich und was passiert? Er landet im Gefängnis. Hatte nichts falsch gemacht, aber er muss ins Gefängnis. Jetzt kann man sich fragen, ich habe mich gefragt, wie er das wohl verkraftet hat. Er war immer so, sagen wir mal, Karriere. Es ging immer nur aufwärts und vorwärts und jetzt so ein Rückschlag. Das kann Menschen auch bitter machen. Ob Josef sich noch an seine Träume damals erinnert hat, ob er noch an seinen großen Auftrag, den er hatte, an seine Berufung, kann man auch sagen, glauben konnte, oder war er vielleicht so richtig voller Zorn und Bitterkeit gegenüber seinen Brüdern? Die haben mir meine ganze Karriere versaut. Oder hat er vielleicht gedacht, recht selbstkritisch, naja, bin ja eigentlich selber schuld, wenn ich mich aufgeführt habe, in der Vergangenheit, wie ich mich da aufgeführt habe, ich habe es einfach verspielt, ich habe Fehler gemacht. Auf jeden Fall ist es schwer, mit enttäuschten Hoffnungen umzugehen und die auch auszuhalten. Und es ist auch schwer, auf den Scherben eines zerbrochenen Lebens zu sitzen und dabei Gottes Hand, Gottes gute Hand über sich zu sehen. Auf jeden Fall viele Jahre vergingen und haben mit Sicherheit Spuren im Leben des Josef hinterlassen. Doch eines Tages änderte sich alles. Der Bäcker und der Mundschenk des Pharao kommen ins Gefängnis und Josef konnte ihre Träume deuten. Und dann rief ihn kurz danach der Pharao zu sich und zuletzt wurde er der zweitmächtigste Mann in ganz Ägypten. Jetzt nach vielen schweren Jahren, nach Jahren der Demütigung, nach bitter erlittenem Unrecht und auch vielleicht nach mancher charakterlichen Läuterung stand Josef plötzlich ganz oben. Deshalb kommen wir zum ersten Gedanken. Trotz Fehlern und Versagen, Gott macht es gut. Ja, Josef erkennt diese unerforschliche, manchmal auch schwer zu verstehende Hand Gottes, diese gute Hand Gottes hat mich geleitet. Er erkennt, es war nicht meine Geschicklichkeit, es war nicht meine Cleverness, es war auch nicht meine Intelligenz, die mich an diesen Platz gebracht haben. Nein, Gott ist der Handelnde in dem Ganzen. Josef erkennt, Gott hat mein Leben zum Guten gewendet. Ihm verdanke ich, was ich bin und habe. Josef versteht längst nicht alles in seiner Biografie, in dem, was er erlebt hat. Aber er ist sich sicher, Gott hat mich immer gesehen. Er hat mein Leben immer im Blick gehabt. Er war immer an meiner Seite und so kann er letzten Endes sagen, ja, dieser Vater im Himmel hat es gut gemacht. Dies macht ihn demütig und dankbar. Josef, eben von seinen Brüdern verkauft, unschuldiges Opfer böser Machenschaften, ausgeliefert und oft auch ohnmächtig. Man kann vielleicht der ein oder andere sagen, das kenne ich irgendwoher, das ist mir in meinem Leben auch schon passiert. Man erlebt vielleicht zerplatzte Hoffnungen, hatte bestimmte Pläne, die sie nicht erfüllt haben. Da ist vielleicht auch eine Beziehung zerbrochen zu Geschwistern. Vielleicht ist sogar eine Ehe zerbrochen. Da ist vielleicht Hass, da ist Neid, man spürt vielleicht eine Menge Ablehnung. Das Leben verläuft plötzlich so ganz anders als geplant. Und Schuld? Schuld sind doch die anderen. Manchmal, ja, vielleicht habe ich so einen kleinen Fehler gemacht. Ja, vielleicht war er doch ein bisschen größer. In einer wichtigen Situation habe ich vielleicht den Überblick verloren, habe eine falsche Entscheidung getroffen, ja. Aber meistens, das sind doch die anderen schuld. Es passiert ganz leicht, dass wir andere anklagen, dass wir andere Menschen für unsere Not verantwortlich machen und sie vielleicht sogar hassen für das Getane. Oder wir versinken in Selbstmitleid, wir empfinden, Gott, du bist schuld an der ganzen Misere. Wir setzen ihn auf die Anklagebank und sagen, eindeutig, du hast mich im Stich gelassen. Ja, Rückschläge, Scheitern, gescheiterte Pläne, vielleicht auch falsche Entscheidungen, die wir getroffen haben, gehören zu unserer geistlichen Reise leider dazu. Wir finden sowas auch im Neuen Testament bei Paulus. Wir erfahren ja auch in der Bibel, obwohl jetzt wenig darüber berichtet ist, dass Paulus einen heftigen Streit mit dem Barnabas hatte. War die erste Missionsreise, war mit dem Barnabas und anderen unterwegs und dann haben sie sich zerstritten und dann musste Paulus sich ein neues Team zusammenstellen und dann gingen sie eben getrennte Wege. Dann war Paulus also mit Silas und Timotheus zu seiner zweiten großen Missionsreise unterwegs. Sie ziehen durch Syrien und durch die heutige Türkei. Sie haben Gemeinden besucht, wollten sie im Glauben stärken. Und dann passierte es, in Apostelgeschichte 16 wird uns das überliefert, der Heilige Geist hindert sie daran, das Evangelium in der Provinz Asien zu verkünden. Denkt der Paulus, okay, dann gehen wir in eine andere Richtung, in Richtung Mysien reisen wir dann. Und dann passiert dasselbe, auch der Heilige Geist verwehrt wieder, dass sie das eben nicht machen sollen. Dann ziehen sie hinunter in Richtung Westen, nach Troas, zum Meer. Und dann betet Paulus in der Nacht ganz intensiv und er hat eine Erscheinung. Ein Mann aus Mazedonien, aus Europa, steht plötzlich vor ihm und ruft, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Tja, Herr Paulus hatte Pläne, aber auch große Pläne können scheitern. Manch gescheiterten Pläne erscheinen im Rückblick dann manchmal irgendwie ein bisschen verrückt, ein bisschen eigenartig, dass man eben letzten Endes doch auch froh ist, dass sie gescheitert sind. Im Jahr 1928 hat ein Architekt, ein gewisser Dr. Sörgel, den Atlantropia-Plan entwickelt. Er war völlig begeistert, er war euphorisch, jawohl, das packen wir jetzt an. Er wollte also das Mittelmeer weitgehend trockenlegen, wollte riesige Dämme bauen und dass man also von Berlin bis nach Kapstadt mit der Bahn runterfahren kann. Das waren so seine Pläne. Im Rückblick wissen wir, der Plan ließ sich nicht umsetzen, wurde nicht erfüllt. Er ist, weiß nicht, wie er es empfunden hat, damit ein Stück weit auch gescheitert. Ja, Paulus und sein Team sind also auf großen Reisen. Sie durchqueren, grob gesagt, Zentralanatolien in der heutigen Türkei auf einem der damaligen Haupthandelswege. Paulus und seine Mitarbeiter eben, wie schon gesagt, wollen Gemeinden besuchen, wollen evangelisieren, wollen die Gläubigen stärken im Glauben. Und so ein Plan ist typisch für Paulus, dass er auf so wichtigen Straßen unterwegs war und dass er immer wieder auch in die großen Städte ging, zum Beispiel nach Ephesus ging er. Und seine Strategie lautet eben, dort evangelisieren und die Leute auch drumherum aus dem Umland, die kommen automatisch mal in die Stadt und werden dann auch vom Evangelium was mitbekommen und werden es hören. Also ist er erstmal in Richtung Süden gereist, die Provinz Asien nach Ephesus und sein Plan scheitert, weil es vom Heiligen Geist verwehrt wird. Dann sagt er, na gut, dann gibt es ja noch einen Plan B, dann gehen wir eins in die andere Richtung, dann gehen wir Richtung Norden, in die römische Provinz Bithynien und da gibt es ebenfalls wichtige Orte und dann werden wir da die Christen im Glauben stärken. Auch das klappt nicht, der Heilige Geist verwehrt auch das. Und dann hat er sich schon gefragt, ja, was ist jetzt los? Es klappt alles nicht. Also dann hat er halt gesagt, okay, dann gehen wir jetzt mal Richtung Westen, in Richtung Meer. Und so landen sie irgendwann eben in Troas. Und er stellt sich dann die Frage, ja, was soll das? Was sollen wir dort? Weil am Meer ist ja dann irgendwie, ist ja erstmal zu Ende. Und auf die naheliegende Frage, die man jetzt stellen könnte, gibt uns Lukas leider keine Antwort. Nämlich auf die Frage, woran haben die das denn gemerkt, dass es Gottes Geist war, der sie aufhielt? Wie geht das genau? Hatten sie plötzlich ein ganz tiefes Empfinden, dass es jetzt richtig ist, eben die Richtung, also wieder umzukehren? Hat sie eine Sorge überfallen oder haben sie irgendwie miteinander diskutiert und haben gemerkt, wir kommen zu einer anderen Einsicht? War es Intuition, war es Reflexion, war es irgendein Gefühl? Als Antwort kann ich nur sagen, keine Ahnung, es wird uns nicht überliefert, wie sie das gemerkt haben. Fazit für uns kann ich nur so sagen, ja, das gibt es, so göttliche Stoppzeichen, dass ihr merkt, es geht einfach nicht weiter. Und wenn es soweit ist, dann erfährt man das, dann weiß man das. Also die geistliche Lebensreise, das Leben mit Gott in dieser Welt, ist manchmal auch ein Leben mit Versuch und Irrtum. Ich weiß nicht, verschiedene Leute werden wahrscheinlich den Thomas Edison kennen. Der war mit beteiligt an der Erfindung der Glühbirne, eine ganz wichtige Erfindung im 19. Jahrhundert. Und der hat folgenden Satz gesagt, oder zwei Sätze, ich bin nicht gescheitert. Ich habe 10.000 Wege entdeckt, die nicht funktioniert haben. Also der Thomas Edison mit seinem Team, der hat so rund 1.000 Patente angemeldet im Laufe seines Lebens. Also war ein richtiger so Erfindergeist. Aber der kann sagen, okay, ich habe eben 10.000 Versuche gemacht, ich habe 10.000 Wege entdeckt und es hat halt eben nicht funktioniert. Also Paulus wird auch nicht kritisiert für seine Pläne, aber er muss damit leben, dass sie halt auch scheitern können, dass man bestimmte Ziele halt eben nicht erreicht. Und ich denke auch, wir sollen, müssen, dürfen Pläne schmieden, aber wir müssen dann auch damit leben, wenn Gott andere Pläne hat und bestimmte Dinge anders sieht. Ähnliches wird wohl auch ein Familienvater empfunden haben, der unerwartet seine Kündigung erhalten hat. Wie soll es mit ihm und seiner Familie, also sie hatten drei kleine Kinder, weitergehen? Was hatte sich Gott dabei gedacht? Hat er sich überhaupt was gedacht? Aber es kommt noch schlimmer. Wenige Tage nach der Kündigung wird seine Frau krank. Sie muss operiert werden. Und sie wissen einige Zeit nicht, wird sie wieder gesund? Wie geht es überhaupt weiter? Und es war also eine ganze Zeit lang völlig offen. Was hat der Ehemann wohl jetzt über Gott gedacht? Er hat einfach getan, in der Familie, was ging. Er versorgte in der Abwesenheit seiner Frau die drei kleinen Kinder. Und so allmählich hat sich seine Frau dann wieder erholt, so ganz langsam. Und als es ihr wieder besser geht, sie wieder stabiler ist, bewirbt er sich und bekommt eine neue Stelle, eine neue Beschäftigung. Und so als Fazit kann die Ehefrau dann sagen, ohne die Kündigung meines Mannes und seine Anwesenheit in der Familie hätten wir das alles nicht geschafft. Und sie kann sagen, Gott hat es gut gemacht. Ja, könnte so eine Aussage vielleicht auch für uns gelten? Gott macht es gut mit euch, mit mir. Er hält euer Leben, er hält mein Leben in der Hand. Er führt mich seine Wege, auch wenn es manchmal anders kommt. Sprüche 16 lesen wir, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Und manchmal sind mir die Wege des Herrn wirklich verborgen. Manchmal führen sie in die Tiefe. Manchmal machen wir Umwege, aber es gibt keinen Grund zu verzweifeln. Ich habe bei Dietrich Bonhoeffer ein schönes Zitat gefunden, das könnt ihr gerade mitlesen. Da heißt es, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Gott macht es gut. Er hat Gutes mit uns im Sinn. Und das versetzt uns hoffentlich ebenfalls ins Staunen, wie den Josef im Rückblick. Gottes Vorhaben mit uns kann keiner verhindern. Er kommt mit euch und auch mit mir an sein Ziel. Ein zweiter Gedanke, Vergebung ist Stärke. Ja, man kann jetzt über die ganzen Wegführungen Josefs staunen. Der Josef selber erkennt auch, wie gnädig Gott mit ihm ist und darum kann er auch vergeben. Schon beim ersten Treffen mit seinen Brüdern sagt er, einige Kapitel vor diesem Text, den wir jetzt heute gelesen haben, er sagt zu ihnen, macht euch deshalb keine Vorwürfe, weil ihr mich hierher verkauft habt. Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Ich denke, das ist so die tiefe Erfahrung auch vom Josef, dass er Gott als gnädig und barmherzig erlebt und ihn so wahrnimmt und mit ihm so unterwegs ist. Und deshalb kann er auch mit anderen barmherzig umgehen. Das heißt aber nicht, dass er jetzt Schuld komplett ignoriert. Nein, Schuld bleibt für ihn trotzdem Schuld. Das wird deutlich, als die Brüder eben nach dem Tod des Vaters zu Josef kommen. Und dann spürt man die Herzenshaltung von Josef. Luther übersetzt es so, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Dennoch, bei all dem, was passiert ist, Josef vergibt. Und ich denke, das ist auch ein Weg für uns. Wie viel Streit gibt es manchmal unter uns? Wie viele Meinungsverschiedenheiten? Wie viel Anklage? Stille Vorwürfe gegen unseren Nächsten? Vielleicht sogar gegenüber dem Ehepartner? Wie viel liegt da manches Mal im Argen? Und das kostet uns eine Menge Kraft. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das wirkt trennend, das zerstört auch Gemeinschaft. Aber der lebendige Gott will jeden von uns davon befreien. Er lädt uns eben zum Vergeben ein. Er ermöglicht das, was wir aus eigener Kraft manchmal nicht hinbekommen. Er vergibt uns, durch Jesus unsere gesamte Lebensschuld. Er zeigt sich uns gegenüber als der Vergebende, als der gnädige Gott. Deshalb schauen wir sonntags meistens in jedem Gottesdienstraum ist so ein Kreuz. Ne? Warum schauen wir da drauf? Warum stellen wir das da vorne hin? Es ist einfach ein Symbol, mehr als ein Symbol. Es macht uns deutlich, ein anderer hat für unsere Schuld bezahlt, für unser Versagen. Und jetzt sind auch wir dran, anderen zu verzeihen und zu vergeben. Jetzt schauen wir nochmal auf die Brüder von Josef. Die haben sich damit schwer getan. Sie sind schuldig geworden, sie erleben auch, sie haben vorher ja schon erlebt, der Josef hat uns vergeben, aber irgendwie konnten sie das nicht so richtig glauben. Sie nehmen diese Vergebung, die sie schon zugesagt bekommen haben, nicht an. Sie werden ihre Angst, ihr schlechtes Gewissen werden sie einfach nicht los. Sie schleppen da was mit sich herum. Könnte es sein, dass es daran liegt, dass sie ihre Schuld eben noch gar nicht ausgesprochen haben? Dass sie eben noch nicht konkret um Vergebung gebeten haben? Und als sie es tun, reagiert der Josef ja großzügig. Er spricht ihnen die Vergebung zu. Sie stehen zu ihrer Schuld und bitten um Vergebung und das schafft letzten Endes diesen Familienfrieden. Aber nicht nur das Eingeständnis von Schuld fällt uns schwer, auch das Vergeben kostet uns manchmal unglaublich viel Kraft, kostet uns viel Überwindung. Wir denken manchmal, naja, erstmal muss der andere sein Fehlverhalten einsehen, erstmal muss er sich entschuldigen und dann vielleicht kann ich ja dann ihm auch mal vergeben eines Tages. Erstmal muss die Schuld des anderen gesühnt werden, dann kann ich vergeben, was ja eigentlich völliger Quatsch ist. Oder wir denken, ich bin mit meinen Gefühlen noch nicht ganz so weit, da ist irgend noch was, was ich vielleicht irgendwann mal noch bearbeiten muss, dass ich meinem Nächsten vergeben kann. Nein, ganz wichtig, vergeben ist ein Willensakt. Vergeben, das ist eine Entscheidung, dass ich von was überzeugt bin und sage, und ich will das jetzt angehen und anpacken. Ich entscheide mich dafür, dem anderen sein Versagen nicht mehr nachzutragen. Und jeder von uns kann das. Ich entscheide mich eben, den anderen mit seiner Schuld von der sozusagen Anklagebank runterzunehmen. Ich beschließe, meinem Nächsten die Schuld eben nicht mehr nachzutragen. Und was tragen manche Christen da für Rucksäcke mit sich herum? Und leiden selber ja auch darunter, weil sie eben das nicht können oder ich würde eher sagen, weil sie es auch nicht richtig wollen. Ich gebe zu, Vergebung, das ist ein Prozess. Da braucht es manchmal mehrere Schritte, ja. Aber wenn ich mich dafür entscheide, dem anderen zu vergeben, eben diesen schweren Rucksack loszulassen, dann überlasse ich es Gott, was er mit dem anderen tut. Und wer das für sich beschließt, der wird spüren, dass eine Last von ihm abfällt. Weil Vergebung letzten Endes befreit. Beide Seiten. Es ist ein befreiender Akt. Und ich finde es so schön in dem Lied der Band Silbermond, wo es heißt, es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Das passt da gut dazu. Also es kann zwar sein, dass es erneut Situationen gibt, wo die alten Gefühle wieder hochkommen oder hochkommen möchten und dann sage ich, nein, ich habe die Entscheidung getroffen, dem anderen zu vergeben und dabei bleibe ich. Und dann verlieren diese negativen Gefühle auch wieder ihre Kraft. Ja, wir kommen auf die Zielgerade. Der Josef, der staunt im Rückblick auf sein Leben, erkennt er, Gott war am Wirken, er war am Werk. Er hat das richtig gut gemacht mit ihm, also er hat das richtig gut gemacht mit mir und mit meinen Brüdern. Und solches Zurückblicken hilft. Es lässt uns erkennen, dass Gott eben am Wirken ist. Und das kann dankbar machen. Und der Josef vergibt. Und das bewirkt letzten Endes auch Versöhnung mit seinen Brüdern und auch Frieden in der Großfamilie. Also mit anderen Worten, vergeben lohnt sich. Bei Jesaja, im 58. Kapitel, da stehen zwei Verse, die will ich uns zum Schluss noch vorlesen. Da heißt es, lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit, die geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Tja. Es ist doch so, unsere Nächsten, unsere Mitmenschen halten wir manches Mal auf der Anklagebank fest. Wir behandeln sie wie Gefangene, so wie es im Text hier heißt, und möchten, dass sie in irgendeiner Form doch bestraft werden. Dabei ist es unsere Aufgabe, sie freizulassen, sie freizugeben, sie nicht wie Gefangene zu behandeln. Und wenn wir so handeln, dann wird unser Licht leuchten, dann wird es auch was mit uns machen. Dann wird es in unseren Beziehungen wieder hell. Dann darf Jesus leuchten. Und das wollen wir doch, dass Jesus aufleuchtet, dass er durch uns hindurch strahlt. Das wollen wir doch. Und das könnte heißen, dass es vielleicht eben ein erster Schritt, dass ein erster Schritt vielleicht dran ist, dass wir mit jemandem das Gespräch suchen. Ich glaube, wir sollten es nicht zu lange rausschieben. Dass wir jemandem ein Angebot machen, Mensch, ich glaube, es ist gut, wir treffen uns einfach mal. Wir verabreden uns einfach mal. Gehen vielleicht einen Kaffee trinken oder ein Bier trinken oder was auch immer. Wann hast du denn Zeit, dass wir diesen ersten Schritt machen? Und vielleicht ist es dann dran, heute oder in den nächsten Tagen eben das einfach konkret werden zu lassen und es auch zu tun. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das Vorbild vom Josef, der durch Täler hindurchgegangen ist, der aber auch viele Höhen erlebt hat in seinem Leben. Danke, dass du bei ihm warst, auch in den schwierigen Zeiten seines Lebens. Danke, dass du ihm deine Gnade und Versöhnung auch gezeigt hast und dass er es weitergeben konnte an seine Geschwister. Und ich will dich bitten, dass du uns hilfst, da wo Dinge noch nicht bereinigt und geklärt sind, dass du uns den Mut schenkst, die Kraft schenkst, den Willen auch schenkst, da Schritte zu gehen. Danke, dass du uns dabei begleitest. Danke, dass du uns dabei einfach das Nötige gibst, was wir dafür brauchen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden. Amen.